저희 팟캐스트에 오신 것을 환영합니다.
Willkommen zum Podcast Sauerkraut und Kimchi mit
Sarah
und Silke.
여러분 안녕하세요. 반갑습니다.
Hallo, willkommen zu Sauerkraut und Kimchi.
Schön, dass ihr wieder da seid. Wie geht's euch?
Wir hoffen natürlich gut.
Nee, wir sind schon so ein gut eingespieltes Team. Nee, ich hoffe auch, dass es euch gut geht. Wie geht's dir, Silke, heute? Erzähl, ja, bei dir war viel los.
Ja, ich bin Gott sei Dank wieder ein bisschen munterer, weil Mittwoch ja, waren wir ja bei Wir reden die Welt, besser gesagt, wurden wir von Inni und Jean von Wir reden die Welt zu einem kulinarischen Event eingeladen und durften dann wunderbare Speisen essen.
Ja, wow. Also ich sag euch, wir haben uns alle extrem gefreut auf dieses persönliche Treffen, ja. Aber wir waren trotzdem nicht so ganz sicher, was kommt jetzt auf uns zu.
Und wir wussten gar nichts.
Ja, ja, eigentlich nicht, gell. Wir wussten nur halt, dass es in Modern Korean. Und für mich ist das wieder so eine Bestätigung, ja, wir haben uns zwar gefreut, aber wenn du irgendwo hingehst und nicht wirklich weißt, was ist, ja, und Sachen unerwartet passieren, es sind einfach die geilsten Abende.
Richtig, weil du
ohne
hast
Druck.
Einfach, richtig, du hast keine Erwartungen an den Abend und dann bist du einfach urglücklich, was passiert.
Ja, das war wirklich unerwartet, unglaublich toll. Mein Eindruck von Inni und Jong ist, sie sind, wie sie sind.
Richtig,
sie sind wirklich so, wie man sie im Podcast erlebt und das habe ich sehr gemocht. Ich bin ins Modern Korean rein und der Jong hat mich gleich geprüft und er hat mich umarmt. Und da habe ich echt gemerkt, er ist wirklich einfach ein Mensch, ich rede jetzt auch Freischnauze, der will niemandem was Böses und der hat so eine positive Energie in sich drinnen, die er einfach
ganz
mit Leuten teilen will. Und das war urauthentisch, das war so mein erster Eindruck vom Jong, so wow, er umarmt mich. Und als er mich umarmt hat, so einfach nur als Gruß, habe ich wieder gemerkt, dass ich jemand bin, der immer so auf Distanz und Vorsicht, ja. Ich gebe dir nicht zu viel Liebe, weil dann bin ich auf Nummer sicher, weil ich kann nicht verletzt werden. Und der Jong war halt nicht da, ja. Der hat mich eigentlich gar nicht gehört, gesagt, hey Sarah, und hat mich voll umarmt. Gedacht, danke, du hast mir wieder gezeigt, dass man einfach auch so von sich aus Liebe geben darf. Und der Inni war eher der Beobachter. Ich kenne sie ja auch nicht so gut, aber mein Eindruck vom Inni war, er ist zurückhaltend, aber ich glaube, dass er eine sehr, sehr Tiefe in seinem Herzen hat. Aber auf der anderen Seite habe ich ihn auch, ich bin jetzt kein Psychostalker, aber ich habe ihn schon beobachtet, ja. Mein Eindruck war, dass er aber auch an seinem Blick jemand sein kann, der brutal direkt sein kann. Ja, das ist jetzt wertfrei gemeint. Ich weiß es aber nicht, ob es stimmt. Wie war der Abend für dich, Silke? Erzähl.
Ich muss sagen, ich habe das total schön empfunden, dass er, vor allem der Jong, dass er versucht hat, jeden persönlich zu begrüßen.
Ja, und sich die Namen zu merken.
Die Namen gemerken. Ja, ich meine, das ist witzigerweise, er hat sich eher meine Nachnamen gemerkt als meinen Vornamen. Total witzig irgendwie.
Ich habe mir das auch gedacht.
Aber es hat mir total imponiert, weil ich mir gedacht habe, hey, er interessiert sich für die Menschen, die er eingeladen hat.
Ja.
Und wir hatten ja das Glück, dass die dann auch so ein bisschen bei den Tischen vorbeigegangen sind und versucht haben, immer so ein bisschen mit uns zu plaudern. Und wir haben dann, wie der Inni herumgegangen ist, haben wir ihm was geschenkt. Also wir haben Blumen gebracht, weil wir Sache auch Melody von Blumen bekommen. Und die Julia und die Sarah haben ihnen das Buch geschenkt, das sie gemacht haben. Und da hat man richtig gemerkt, es hat ihn richtig gefreut. Ja. Es war ihm ein bisschen unangenehm, aber es hat ihm irrsinnig gefreut.
Ja, das stimmt.
Und ich habe beide total sympathisch empfunden. Also dieses kurze Plaudern mit ihnen, was wir dann nachher noch machen konnten. So wie du sagst, sie sind so, wie man sie sieht.
Ja.
Ich liebe das freie Schnauze, wie sie reden.
Ja.
Hat mich wirklich auch an uns erinnert, so wie wir zwei sind. Ich finde, die zwei sind ganz, ganz tolle Menschen. Also es hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht. Wir sind da ein bisschen picken geblieben.
Ein bisschen lang.
Ein bisschen länger, weil die anderen Gäste dann ein paar schon relativ früh gegangen sind. Wir hatten aber noch sehr viel Spaß. Wir haben dann auch den Chef von Modern Korean gefragt, ist es okay, dass wir noch ein bisschen da bleiben? Ja, und von wenn wir ein bisschen da bleiben, ist es dann bei mir 12:30 in der Früh geworden, bis ich zu Hause war. Und wir haben uns ein bisschen sehr gut schmecken lassen von Soju.
Oh ja.
Da sind wir sehr gut verköstigt worden und wir hatten eigentlich einen ganz, ganz, ganz lustigen Abend.
Der Abend war so genial.
Ja.
Und
ja,
jetzt muss ich dich was fragen, Silke. Wenn ich betrunken bin, schrei ich? Habe ich dich angeschrien?
nein, nicht angeschrieben, aber du hast eine sehr laute Stimme gehabt und wie immer so, psst, Sarah, ein bisschen leiser. Ja, besonders, es war nämlich dann schon so ein bisschen zur späteren Abendstunde, da waren wirklich nur noch Ini Young und ihr Team dort, dann das Team von Modern Korean und eben auch von Art Frankfurt, eben dieses koreanische Zentrum, Agro-Ding.
Irgendwas.
Ja, ja, na, die total, ach, die waren total süß, ja. Diese zwei Frauen, die sind die einzigen, die noch dort waren und wir.
Die Organisatoren und wir.
Und wir. Und wir sind dann, wie gesagt, haben gelacht und dann sind die, und wir so, Sarah, ein bisschen leiser.
So viel geschrien erst.
Ich habe das Gefühl gehabt, sie haben es ihnen gesagt, dass wir genauso viel Spaß hatten. Und ja.
Na, es war wirklich ein genialer Abend. Bist du wahnsinnig. Ich glaube, ich lache, glaube ich, allgemein wirklich viel, aber so viel Lachen aus wirklich auf tiefsten Herzen, dass du schon Bauchmuskelschmerzen kriegst, ja?
Ja.
Wow, das hatte ich selten.
Ich habe es einfach so toll empfunden, andere Podcaster kennenzulernen, die jetzt aus Deutschland sind, die so ähnlich Content machen wie wir. Und es war richtig, richtig nett.
Ja.
Und das hat mir einfach so gefallen, weil es einfach so, wie der Wiener sagt, es hat so gemenschelt und das war so sehr schön.
Ja, das stimmt. War wirklich ein sehr netter Abend, ja. Modern Korean ist auch ein bisschen eine gehobene koreanische Küche, aber das Essen ist dort genial.
Ja, unfassbar.
Genial. Oh. Ja, also ich weiß nicht, ob er wirklich von der Frau Kim kocht gelernt hat, aber ich glaube, er hat bei ihr gelernt und ich finde, man merkt, das ist genial, wie er kocht.
Es war ja dann auch so, wir haben dann schon sehr viel gegessen gehabt und dann ist so viel Bulgogi übergeblieben und sie haben dann gemeint, sie räumen das weg. Und ich habe dann wirklich zu den Kellner gesagt, I'm so sad, there is so much food. Can I take it with me home? Und er so, ja. Und habe gleich ein Päckchen gekriegt und habe es gleich mitnehmen können. Ja. Das war so gutes Essen noch. Und das,
hallo, ich will auch nicht,
dass das Herz zum Bluten angefangen, wenn das da geblieben wäre. Ja. Also ja, ich habe dann am nächsten Tag auch noch gut gegessen.
Ja, voll. Das Bulgogi war so gut.
Ja, also Modern Korean, wirklich sehr, sehr gutes Lokal in Wien. Also
ja,
war 19, wirklich
9.
sehr
Bezirk.
Gut.
Ja. Genau, kann ich auch voll empfehlen. Genau. So.
Und wir haben keinen Podcast mit Ihnen aufgenommen. Also, einfach nur, weil manche gefragt haben. Nein, haben wir nicht, aber wer weiß, was noch in den Sternen liegt. Vielleicht waren wir Ihnen auch sympathisch und vielleicht dürfen wir irgendwann einmal was gemeinsam machen.
Genau, vielleicht passt das mal vom Thema her.
Richtig. Richtig.
Ja, genau.
So, jetzt ist meine Zeit.
Jetzt
darf ich dir Fragen stellen. Wir haben nämlich so ein bisschen überlegt, was könnten wir wieder für euch machen? Und ich habe mir so gedacht, so ein bisschen Alltagsgeschichten finde ich immer auch recht gut. Und weil wir eben wissen, wie es zwischen zwei Welten ist, was ich als Österreicherin gar nicht weiß, habe ich mir gedacht, ich möchte Sarah einfach so Fragen stellen, wie ist es eigentlich in einer Welt aufzuleben, wo du eigentlich eine Ausländerin in deiner Heimat bist und dann aber vielleicht nach Korea bist und auch dort Ausländerin bist.
Genau so ist es. Du hast das eigentlich genau auf den Punkt getroffen.
Genau. Und da habe ich mir jetzt ein paar Fragen überlegt und ich habe gedacht, ich schieße einfach los und wir werden sicher urgut ins Plaudern kommen.
Ja, urgern.
Und ja, meine erste Frage an dich. Oder willst du vorher noch was sagen? Weil ich glaube, du willst noch was sagen.
Nein, ich habe mir nur gedacht, mich interessiert es aber auch, wie deine Kindheit so war.
Ah, da können wir auch noch drüber reden. Aber okay, meine erste Frage. Was war so die erste Erinnerung, die du jetzt hast? Oder wie kannst du dich erinnern, wo du richtig gemerkt hast, ja, ich lebe zwischen zwei Welten?
Ich glaube, man erinnert sich, also mir geht es zumindest so, wenn etwas mit sehr vielen Emotionen verbunden ist. Und bei mir waren das sehr schmerzhafte Emotionen. Ich habe das im Gymnasium gespürt. Das erste Mal, glaube ich, habe ich es in der Volksschule gespürt. Ich war in der evangelischen Privatvolksschule, wo mir meine Eltern gesagt haben, wir haben nie viel Geld gehabt, aber das wollten sie sich für uns leisten, eben damit wir nicht rassistisch irgendwie diskriminiert werden, ja. Und ich kann mich erinnern, meine Volksschulzeit war sehr nett. Sie war weder besonders schlecht, aber es hat mich jetzt auch nicht umgehauen. Aber ich kann mich erinnern, in der Volksschule, da war ich vor der Schule, da bin ich nach Hause gegangen, da haben zwei Buben zu mir Ching Chang Chung gesagt und haben eben diesen Schlitzau-Ding gemacht. Das war das erste Mal, dass ich sowas erlebt habe und da ich verstanden, okay, ich bin anders. Aber ich glaube, das war für mich so, es hat mir innerlich sehr wehgetan, aber ich glaube, ich habe es mir nicht so anmerken lassen. Ja, und da bin ich gegangen.
Das heißt, das war in der Volksschule?
Genau. Mhm. Aber das waren vielleicht auch Kinder von der Volksschule, aber es waren jetzt nicht meine Klasse. Ja. Und im Gymnasium habe ich es ganz stark gespürt, Ich habe es so wahrgenommen, dass mich gewisse Professoren im Gymnasium nicht mochten, weil ich nicht gut angepasst war. Im Nachhinein wird mir das jetzt klar. So auf die Art, Alter, du bist hier geboren, aber du bist so in deiner Art manchmal koreanisch und nicht angepasst. Du bist bei mir unten durch. Das habe ich damals nicht so klar gewusst, aber jetzt im Nachhinein weiß ich, dass es sowas war. Ja.
Und was war das, wo sie gemeint haben, oder wo du das Gefühl hast, du bist nicht gut genug angepasst jetzt für sie?
Ja, das war, mein Vater war ja sehr autoritär. Jetzt im Nachhinein sage ich nicht, dass das unbedingt was Schlechtes war. Ja, mein Vater war brutal autoritär. Und wir haben im Gymnasium hat das angefangen, wurden wir sehr viel vom Papa geschimpft. Meine Mutter war jetzt nicht so die Strenge. Mein Papa hat mir und meiner Schwester ganz streng immer gesagt, wenn eine erwachsene Person mit euch schimpft, habt ihr gefälligst der Person nicht in die Augen zu schauen. Das ist eine Dreistigkeit, das gibt's in Korea nicht. Ja? Und ich habe das dann in der Schule auch gelebt, im Gymnasium, das war, glaube ich, unbewusst. Da haben dann so Professoren mit uns geschimpft und ich habe halt weggeschaut. Und ich glaube, die haben das als unglaublich respektlos empfunden, so auf die Art, die ignoriert mich jetzt. Und das war dann, weißt du, so eine Dynamik, die hat sich dann ergeben, dass sie einfach mich nicht mochten. Und das ist auch der Grund, glaube ich, warum ich in der Schule so schlecht war. Ich habe die Schule gehasst.
Ja, ich habe da eben jetzt noch die nächste Frage so mit dem, weil du gemeint hast, es waren Schüler aus einer anderen Klasse. Ich hätte dich gefragt, hast du deine Mitschüler auch erlebt, dass sie dich dann, ich sage es jetzt mal, normal behandelt haben? Oder war da auch so, was du das Gefühl gehabt hast, ja, mit der will ich mich eigentlich gar nicht abgeben?
Na, also in der Volksschule habe ich das wirklich überhaupt nicht gehabt. Also da finde ich wirklich, dass das war die evangelische Privatvolksschule am Karlsplatz. Da habe ich das weder noch von den Mitschülern, noch von den Eltern, noch von den Lehrern erfahren. Also das war echt besonders.
Mhm. Ja. Wie du dann älter geworden bist?
Wie ich dann älter geworden bin, von den Mitschülern habe ich es jetzt nicht so, aber ich kann mich erinnern, wo ich in der Pubertät war, habe ich auch gemerkt, so, dass ich Anerkennung und Interesse von Jungs bekommen möchte. Und da habe ich gemerkt, dass ich das nicht kriege, weil ich einfach anders ausschaue. Und damals weiß ich noch, ich schaue ja jetzt mit 40 auch sehr jung aus, ja, was auch an den Genen liegt, aber ich habe damals dann noch mehr wie ein Kind ausgeschaut, glaube ich. Und da haben mich die Jungs nicht so als Mädel zum Daten gesehen und das hat mir so wehgetan. Mhm. Ich war immer das liebe Mitbringsel, ja. Mitgängerin. Ja.
Ja.
Ja. Das war, ich weiß nicht, das hatte ich voll im Gymnasium. Mhm.
Wir hatten dann eigentlich den Freundeskreis ausgeschaut. War der dann eher auf der koreanischen Seite, wo du sagst, du hattest mehr koreanische Freunde? Oder wenn ich jetzt sage, wir wissen jetzt schon einige, dass du eben bei der Kirche ganz viel mitgearbeitet hast von deinem Vater, wo du sagst, hast du dann da eher deinen Freundeskreis gehabt oder hattest du auch österreichische Freunde?
Mhm.
Oder wie gesagt, konntest du die dann zum Beispiel auch vereinen oder hast du das strikt auseinandergehalten? Wie war das bei dir?
Meine echten Freunde waren Österreicher. Ich hatte aber aufgrund der Kirche, weil mein Vater mich ja so extrem eingespannt hat zum Dolmetschen, sehr viel mit Kirchenleuten zu tun. Also meine echten Freunde waren eher Österreicher, aber ich hatte sehr viel mit Koreanern zu tun und verbinden ging gar nicht, ja.
Da war die Zeit noch nicht da, so wie es jetzt gewesen wäre eigentlich,
nein,
oder?
Das war eine ganz andere Zeit, ja, also das war, ich war ja in der Koreanologie. Als ich angefangen habe, hat man gesagt, die paar Männer, die da sind, studieren das, weil sie keine Frauen im echten Leben abkriegen. Okay. Kannst du dir das vorstellen? Was ist das für eine Aussage?
Mhm. Glaubst du, es wäre jetzt anders, dass du, wenn du jetzt als Teenager wärst oder wenn du schon ein bisschen als junge Erwachsene wärst und du hättest eben diese zwei verschiedenen Freundeskreise, glaubst du, dass du die jetzt leichter zusammenführen könntest? Oder glaubst du, wäre da immer noch so eine Barriere da? Weil jetzt ist ja doch, man sagt jetzt auch, natürlich ist auch immer noch viel Fremdenfeindlichkeit in jeglichem Land vorhanden, aber ich habe trotzdem das Gefühl, manche öffnen sich jetzt doch mehr für andere Kulturen. Mm. Glaubst du, das wäre jetzt möglicher? Oder glaubst du eher, weil wir auch wissen, gerade die koreanische Community sehr zurückgezogen ist, also sehr in sich gekehrt ist, eigentlich gar nicht so viel raus will, dass das möglich wäre? Oder glaubst du, wäre das noch immer nicht wirklich möglich?
Mm. Ich glaube, jetzt wäre es etwas mehr möglich, aber ohne dass ich jetzt den Koreanern Unrecht tun möchte, Die Koreaner, also es gibt zwei, ich sage es einfach so, wie ich sie empfinde, ja, es gibt zwei Arten von Koreanern in Österreich. Die einen sieht man gar nicht, weil sie voll in Österreich integriert sind. Die Koreaner, die man hier sieht, sind die Koreaner, die halt voll in den ganzen Communities unterwegs sind. Und da meine ich nicht nur Kirche, sondern zum Beispiel, ja, es gibt halt sehr viele interne Treffen. Und ich glaube, dass das trotzdem schwer wäre, weil die Koreaner, die eben in diesen Communities bewusst dabei sind, die sind einfach nicht bereit, sich hier zu integrieren. Das ist einfach so, ja. Und der Grund, warum ich am Anfang gesagt habe, es wäre vielleicht mehr bereit, weil ich nicht nur sozusagen sagen möchte, die anderen sind schuld, sondern ich hätte jetzt auch eher das Selbstbewusstsein und die Persönlichkeit, mich auch durchzusetzen, ja. Und sagen, hallo, du lebst in Österreich. Wenn's nicht, weiß ich nicht, wenn du die ganze Zeit dein Kimchi brauchst in Österreich, dann bist du aber gar nicht integriert, ja. Das kannst auch, also ich glaube, ich würde mich sogar trauen, so zu reden, ja, obwohl ich nichts gegen Kimchi habe, ja. Aber was ich überhaupt nicht mag, ist, es gibt Koreaner, die sagen in Österreich, die können kein Essen essen, wenn das Kimchi nicht da ist, ja. Okay. Und ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht zu viel hineininterpretiere, aber Ich denke mir wirklich, du bist in Österreich, ja. Klar, Kimchi ist voll das gesunde Essen, überhaupt kein Thema, ja. Und schön, wenn man es jedes Mal essen kann. Aber dass man dann so beharrt, dass man seine Kultur in einem fremden Land leben will, da sage ich, nein, das taugt mir nicht so, ja.
Hast du das Gefühl, dass du, wie du Kind warst oder dann Jugendliche warst, Dinge nicht tun konntest oder durftest oder zelebrieren oder was weiß ich nicht machen konntest durch deine koreanische Kultur, was aber die Österreicher durften und was du eigentlich gern getan hättest? Mhm. Gott, war das jetzt kompliziert?
Nein.
Na, okay.
Da habe ich jetzt gerade in meinem Kopf, ratter, wie viel darf ich jetzt hier
erzählen? Okay.
Ja, natürlich. Ich glaube, als Teenager probiert man viele Sachen aus, ja. Ich habe, glaube ich, das erste Mal mit 16 oder 15 eine Zigarette geraucht, weil ich halt auch cool sein wollte, ja. Und mein Vater hat damals zu mir gesagt, hast du einen Vogel, du rauchst? Das war okay. Was mir richtig arg wehgetan hat, ist, was du machst, ist mir Scheiße ins Gesicht schmieren. Im Sinne von, mein Image wird wegen dir zerstört, weil ich ein Kind habe, das raucht.
Okay.
Ja.
Das heißt, er hat alle Aktionen, die du getan hast, eigentlich auf seinen Wert gelegt. Und das, was du zum Beispiel nicht richtig machst, würde auf ihn zurückfallen.
Ja.
Und eben dann sein Ansehen in der koreanischen Community eigentlich schaden.
Ja, so ist es, ja. Und ich glaube, was ich nicht so wirklich ausleben konnte, ist, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber meine Freundinnen so mit 16, 18 waren halt, bist du arg rebellisch bis zum geht nicht mehr. Ich weiß, dass es auch ein bisschen so extrem war. Ich war ein bisschen so in der Punk-Szene. Ja, ich hab Frauen gehasst, die damals, nicht jetzt, ja. Ich war damals so pubertär und ich habe gesagt, ich möchte keine typische Tussi werden, ich möchte nicht an einem Prinzessinnen-Syndrom leiden. Und meine Freundinnen, für die war das ganz normal, dass man am Samstag fortgeht, was trinkt und dann halt bei einem Typen schläft oder mit jemandem rummacht, ja. Mhm. Aber ich konnte das nicht machen, weil ich hatte immer im Hinterkopf meinen Vater, wenn ein Koreaner mich sieht, dann weiß es die ganze Community und ich bin da sozusagen eine Buhfrau, die falsch erzogene Tochter. Und ich wollte auch einmal am Samstag in die Disco gehen und Entschuldigung, dass ich das jetzt sage, einfach mich antrinken und dann mit schmusen. mit einem Typen schmusen und ein bisschen betatschen. Aber ich hatte immer dieses, ich darf das nicht, ja. Das hat mir sehr wehgetan früher.
Ja, schwierig, gell? Besonders, weil du das Gefühl hast, du wirst ständig beobachtet. Das heißt, du hast irgendwie das Gefühl, du musst jedes Mal schauen, sind da nicht irgendwelche Augen, die vielleicht auch gerade unterwegs sind und ja.
Mm, okay. Ja, das stimmt, ja. Mhm. Ja. Ja, das war schon für mich, ich konnte nicht ganz ausleben.
Ja. Warst du auf irgendwas, jetzt das schon, aber warst du auf noch irgendwas anderes neidisch? Was dann zum Beispiel deine, in der Volksschule oder in der Schule, die Freunde machen durften und was du nicht machen kannst? Oder weil wir auch einmal drüber geredet haben, du hättest sogar Weihnachten gefeiert.
Ja, das war für mich wirklich, Weihnachten war für mich sehr schmerzhaft, ja. Also Weihnachten war auf jeden Fall so etwas, wo ich gesagt habe, ach schade, meine Eltern sind hier sowas von gar nicht gescheit integriert. Mir ist vorhin was eingefallen, jetzt habe ich es wieder vergessen. Ah ja, ja, Freizeit. Freizeit genießen. Das war für mich, da war ich sehr neidisch, weil ich bin ja mit 5 schon in die musikalische Früherziehung gekommen. Ich bin in die Musikschule gegangen, dann war ich im Konservatorium, habe professionell Geige gemacht. Ich war ja 6 Jahre immer am Samstag in der koreanischen Volksschule und am Sonntag war ich in der Kirche, wo ich mit 14 dolmetschen musste. Das heißt, bei mir war das jetzt nicht so, dass ich keine Freizeit hatte, ja, aber im Vergleich zu meinen Freundinnen hatte ich das Gefühl, ich darf nicht so viel spielen. Ich muss entweder Hausaufgabe für Hangrakyo machen, ich muss am Sonntag arbeiten gehen zum Dolmetschen und unter der Woche, ich hatte 2-mal in der Woche Musikschule. Und meine Mutter hat es mir so richtig auf Koreanisch dann gegeben. Es gibt für koreanische Musikschüler und Schülerinnen immer Kunsonsengnim und Chagunsonsengnim. Das heißt, die Kunsonsengnim ist eine eigentliche Lehrerin und die kleine Lehrerin ist eine private Nachhilfelehrerin. Ich hatte meine Frau Brunner in der Musikschule und dann hatte ich noch einen privaten Lehrer. Das heißt, im Endeffekt war ich 4-mal in der Woche in der Geigenstunde. Und ich musste üben. Und das hat mit mir mit 7 angefangen. Und ich glaube, ich habe meiner Mutter gesagt, ich will das nicht. Und meine Eltern, also wie gesagt, mein Vater war sehr autoritär. Im Nachhinein habe ich sehr vieles wegen ihm geschafft. Ja, auch das Koreanische und das Gerichtsdolmetschen, das Zertifikat. Aber mein Vater hat gesagt, wenn du jetzt nichts machst, wirst du genauso wie die andere. Entschuldigung. Okay. Und er hat gesagt, weißt du, die meisten Leute im Erwachsenenalter, die haben ein hartes Leben, denen geht es nicht so gut. Wenn du jetzt mit 5 anfängst, fleißig zu lernen, Geige, gut in der Schule, dann ist dein Leben abgesichert. Und das war dann für mich etwas, wo ich gesagt habe, okay, dann mache ich es, damit ich als erwachsene Person in jeglicher Hinsicht abgesichert bin. Ja, ja, und das habe ich halt unfair gefunden. Mhm. Ja, ja.
Ja, das sieht man wieder, dass diese koreanische Kultur einfach wirklich auf Leistung aufgebaut ist. Ja,
extrem.
Egal, wo du bist. Ne?
Ja. Und ich finde, das Schlimmste ist, ich war letztens mit der Frau Kim unterwegs und ihre Tochter ist in der koreanischen Schule und sie hat gesagt, das ist immer noch so. Und ich habe gesagt, schade. Sie hat gesagt, sie schickt absichtlich ihren österreichischen Mann in die Samstagsschule, weil sie das nicht aushält, wie die Mütter da sitzen und sagen, mein Sohn macht das, mein Sohn lernt Klavier, er ist so gut im Malen und er zieht Sachen von Polo an. Und sie hat mir wirklich, das kann wert, sie hat mir erzählt, weil sie ist halt Ärztin, ja, sie ist eigentlich urhoch angesehen. Und die Mütter von der koreanischen Schule haben sie gefragt, was denn ihre Tochter trägt, weil das ist ja sicher urteuer. Und sie hat gesagt, das ist vom Hofer, 11,99 Euro.
Liebig.
Ja.
Super.
Und ich habe gesagt, danke für diese geile Antwort. Und weißt super. Du, sie hat gesagt, sie hat richtig gemerkt, dass sie komisch angeschaut wird. Hofer-Klamotten.
Ich liebe es.
No-Go für koreanische Verhältnisse.
Ja. Sehr cool. Ja. Sehr, sehr cool. Hast du eigentlich, jetzt bist du ja eigentlich eine gestandene Frau. Du hast jetzt einiges erreicht in deinem Leben, du bist eine sehr selbstbewusste Frau. Aber hast du das Gefühl, dass du jetzt immer noch so Vorurteilen begegnest, wenn du jetzt in der Welt da draußen bist?
Also eigentlich habe ich das nicht, obwohl ich weiß, dass es sowas gibt. Nein, ich habe das wirklich jetzt nicht mehr.
Sehr gut.
Ja. Ich habe das echt nicht, weil ich ganz genau weiß, es gibt Leute, die kommen so mit diesem Ching-Chang-Chung-Ding, ja?
Ja.
Und ich denke mir wieder so, was ist das für ein Kompliment? Weil dieser Heuchler, der jetzt gerade zu mir Ching-Chang-Chung sagt, geht nach Hause und kauft sich nur Sachen made in China. Und ich denke mir so, ja, danke.
Mhm. Okay, ja. Ja.
Weißt du, was ich meine? Mhm. Wir sind schon... Es ist böse, wenn ich das sage, aber wir sind irgendwo schon abhängig von diesen Chinesen da, ja. Es kommt alles aus China. Und ich denke mir, du Heuchler, kannst dir auch nichts anderes leisten, außer Made in Ching-Chang-Chung, also bitte.
Ja, ja, es stimmt aber, ja.
Und das erfüllt mich aber wieder mit deinem Stolz, wo ich mir denke, ich habe das nicht mehr. Du kaufst dir ja alles aus Asien, also bitte. Du hast mich gleich als Asiatin da, ich bin gleich neben dir.
Ja, und wahrscheinlich wärst du dann auch total überrascht, wenn du dann mit deinem Wiener Slang daherkommst. Ne?
Ja, spätestens.
Das ist ja das Nächste. Ne?
Spätestens dann halten sie den Mund.
Ja. Wie war denn das? Du hast ja auch erzählt, du warst ja auch als Kind immer wieder in Korea und hast natürlich auch dort deine Heimat besucht.
Ja.
Wie ist die denn da gegangen? Ich meine, ich sage es jetzt mal gut genug, du konntest gut Koreanisch, das heißt, da war wahrscheinlich eben nicht diese Sprachbarriere da. Aber ich bin mir sicher, sie haben trotzdem gewusst, dass du, ich sage es jetzt ganz blöd, nicht die Koreanerin bist, die in Korea aufgewachsen ist.
Ja.
Wie war das für dich? Hast du es da gespürt?
Ja,
Ja?
Ja. Ich habe es schon gespürt, ja. Ich muss jetzt gerade überlegen, welche Etappe, weil ich bin ja, seit ich ein Kind bin, immer in Korea gewesen. Als Kind, ich glaube, ich habe dir das schon mal erzählt mit Hwanta.
Ja, ja.
Da war ich noch ein Kind. Ich habe damals als Kind nicht gewusst, dass die Koreaner kein F aussprechen können, ja. Und da war ich irgendwo auf Jeju, glaube ich, war das auf einer Insel, ich gesagt, Fanta Juice, ja. Und die Dame, nein, das war umgekehrt. Ich habe sie gefragt, was es zum Trinken gibt, und die Dame hat gesagt, Fanta, Sprite, Coca-Cola, Momo ist er. Und ich habe gesagt, Fanta Gamoe. Und da hat sie mich angeschaut, als wäre ich irgendwie zurückgeblieben, ja, irgendwo. Ja. Und ich glaube, dann ab der Pubertät habe ich es gemerkt, weil sehr viele Leute haben gesagt, man merkt, ich rieche wie eine Ausländerin. Aber das heißt nicht wirklich, dass ich rieche, sondern sie haben gesagt, mein ganzes Wesen, wie ich ausschaue, wie ich geschminkt bin, wie ich mich anziehe, ist wie eine Ausländerin. Ja. Und es ist jetzt urpeinlich, das zu sagen, aber in Korea, als ich noch ein Kind war, also nicht Kind, in der Pubertät war, die Koreaner haben diese Angewohnheit, ist dir das aufgefallen? Die sagen immer, wem du ähnlichst, irgendeinem Celebrity. Das ist urwas Koreanisches, ja. Und das gibt's halt immer. Und in Korea haben sie zu mir immer gesagt, oh, 너무 예쁘게 생겼다. Joyeong. Die haben mir gesagt, ich schaue so aus wie Joyeong. Das ist die Dame von Parasite, die Ehefrau, die ein bisschen naiv wirkt. Mhm. Und ich habe das ab der Pubertät urgenossen, dass ich gesagt habe, ich schaue ein bisschen aus wie eine Ausländerin, aber im positiven Sinne. Und sie haben gesagt, ich bin sehr hübsch. Und Korea hat mir damals in der Pubertät, wo es mir in Korea, in Österreich nicht so gut ging, sehr viel Selbstbewusstsein geschenkt, weil ich gewusst habe, in Korea bin ich eine sehr schöne Frau. Ja, aber in Österreich habe ich das damals noch nie von keinem Schwein, von keinem Typen. Kein Typ hat mir gesagt, dass ich 14 Jahre alt war, dass ich hübsch bin.
Das ist hart, ja.
Ja, das.
Und dann gehst du nach Korea und sie sagen, du bist schön.
Ja, voll. Gell? Und dann sagen sie, ich bin voll das hübsche Mädchen und ich habe Korea geliebt. Mhm. Wenn ich Geld hätte, wäre ich ausgewandert damals.
Ja. Glaubst du, dass du es bereut hättest, dass du ausgewandert wärst?
Ich glaube, wenn ich früh gegangen wäre, vielleicht nicht. Mhm. Aber ich glaube, jetzt könnte ich es nicht. Jetzt bin ich schon zu sehr zu Hause.
Ja. Es ist so witzig, dass du jetzt das sagst, wo du sagst, du riechst ausländisch, sage ich jetzt einmal. Ich habe letztens ein Video gesehen von einer, frag mich nicht, Kasachstan oder Aserbaidschan, wurscht. Eine, die eben in Deutschland aufgewachsen ist, aber die Landessprache irrsinnig gut kann, weil sie eben diese Nationalität hat. Ich frage mich jetzt leider bitte nicht mehr, was das für eine Nationalität war. Du siehst sie dann in dieser wunderschönen Tracht von dem Land und so weiter. Und sie hat gesagt, die Leute reden mich an und sagen mir sofort, du bist sicher nicht hier geboren. Und sie sagt, natürlich, ich bin, Entschuldigung, die Nationalität, ich kann die Sprache. Und sie sagen, nein, man sieht aber, dass du hier nicht aufgewachsen bist. Mhm. Und sie sagt, warum? Und sie sagen zu ihr, weil du so glücklich wirkst.
Oh.
Und sie hat gesagt, das, was so arg war, ist, sie ist dann draufgekommen, warum das so ist. Und sie hat gesagt, in Deutschland oder Österreich in dem Sinne, tragst du deine Emotion mit Worten und mit deiner Gestik aus. Ja? Wenn du zum Beispiel das Essen gut schmeckst, sagst, boah, das ist aber gut, das schmeckt gut und so weiter. Ja? Und in dem Land machen sie sowas nicht. Das heißt, diese guten Emotionen werden nicht gezeigt oder verbal ausgedrückt. Und dadurch, dass sie dann immer rumgeht und sagt, boah, wie schön ist das und wie cool und hast du das und das gesehen, haben sie sofort gesagt, wir sehen, dass du eigentlich eine Ausländerin bist.
Ja, von ihrer Art her.
Eigentlich, ja.
Das stimmt, ja. Es ist wirklich dein ganzes Wesen, dass man einfach merkt, ob du jetzt von hier bist oder nicht.
Und da denke ich mal, das macht es natürlich dann auch immer aus, wo ein Kind oder ein Mensch aufwächst. Ja. So geprägt bist du trotzdem, auch wenn du jetzt deine koreanische Kultur hast, trotzdem bist du geprägt von österreichischen Zügen.
Ja, das ist richtig, ja. Ja, man merkt das voll. Ja, ich habe das jetzt bei meiner Schwester auch gemerkt, wo sie den Taxifahrer gesagt hat, und wie geht's Ihnen so? Wie war Ihr Tag? Wo ich mir denke, Jesus, in Österreich fragt man nicht den Taxifahrer, wie es dem so geht.
Da bist du froh, wenn der Taxifahrer mit dir da dreht.
Genau, und meine Schwester sitzt in der Frage so, ah, guten Tag, wie geht's Ihnen? Wie war Ihr Tag? Und ich so, okay, die ist aus L.A. Und dann habe ich gesagt, in Österreich fragt man den Taxifahrer nicht, wie es dem geht. Ich glaube, die wollen nicht mit uns sprechen.
Wie gesagt, vice versa. Ja.
Ja.
Könntest du, wie gesagt, ich sag's jetzt mal so, in deiner Brust schlagen ja doch zwei Herzen.
Mhm.
Ja. Könntest du sagen, in welchen Situationen du welche Seite auslebst oder wo du dich dann wohler fühlst. Es ist gesagt, welche Situationen, wo du dich dann zugehöriger fühlst oder wo du sagst, ja, da merke ich einfach, da bin ich ja Österreicherin oder da ist es mir unangenehm, Österreicherin zu sein oder auch vice versa mit dem. Oder wo ich sage, in welchen Emotionen bist du, in welcher Kultur? Weil ich zum Beispiel, also wenn man es dann so sagt, wenn du unterwegs bist und ich wäre zum Beispiel jetzt in Amerika oder irgendwie sowas, natürlich kann ich mich auf Englisch gut unterhalten und ich kann auch meine Emotionen auf Englisch ausdrücken. Aber wenn ich in Rage bin oder wenn ich mich erschrecke oder sowas, dann spricht das Österreichische oder das Wienerische aus mir drauf. Das heißt, in meiner Emotion bin ich ja Wienerin.
Ja.
Wie ist das bei dir?
Ja, das ist eine voll die interessante Frage, aber die ist eigentlich urwichtig, finde ich, wenn man zwischen zwei Kulturen aufwächst. Ich habe eine ganz extreme Ego-Seite. Es ist nicht, was ich mit Absicht mache. Und ich denke mir mit 40 manchmal, woher kommt das?
Dieses. Magst du den Begriff kurz erklären? Ich weiß, was es ist,
ja.
Aber ich weiß nicht, ob jeder weiß, was das bedeutet.
Ja. Ego, jetzt muss ich selber überlegen, wie man das drauf erklärt, ist diese kindliche Art. Diese
cute, kindliche Art.
Ja, oder? Ja. Und das lebe ich ganz arg mit dem Leo. Und manchmal habe ich das auch bei meiner Mutter. Und ich muss wirklich sagen, ich erschrecke mich manchmal selber, weil das kommt einfach so ganz natürlich, ja. Und ich kann es mir immer noch nicht erklären, weil meine beiden Eltern, mein Vater und meine Mutter haben sowas nicht. Weil normalerweise könnte ich sagen, meine Mutter ist auch super kindlich, so. Ich kann mir das nur so vorstellen, ich habe als Kind urlang, wurde ich gebabysittet von einer Freundin von meiner Mutter. Die hat das ganz arg. Die wohnt jetzt in der Schweiz und die Frau ist 60 und die redet mit mir. Das ist kein Scherz. Die war vor 3 Jahren in mir gesagt, Oma, ich habe mir ein gut, okay, auf da, da waren Senioren. Die redet wirklich so.
Das ist aber, so cute.
Ich bin aber mit ihr aufgewachsen.
Ja, okay.
Und da merke ich wieder, wenn ich so eine Dame sehe, die so 50, 60 ist, denke ich mir, bist du deppert, das ist richtig, das gibt's nur bei Koreanern, ja. Das heißt, ich glaube, wenn ich mich wohlfühle oder auch so von jemandem beschützt fühle, ja, richtig geborgen fühle, dann kommt das bei mir automatisch. Sehr koreanisch kann ich auch leben, wenn es um Jeong geht. Und ich hasse das, weil sehr viele Leute, sehr viele Koreaner sagen das und ich habe echt ein Problem damit, sagen, naja, die Österreicher haben kein Jeong, das ist nur was Asiatisches, wo ich denke, wo ich echt den Wutanfall kriege, wenn jemand sowas sagt, ja. Ich meine, natürlich ist es in der koreanischen Gesellschaft stärker präsent und du spürst das.
Auch dein Brief muss ich dir erklären.
Wow, Jeong ist auch voll schwierig zu übersetzen, das ist ein Gefühl der Verbundenheit. Man fühlt sich so verbunden mit einem Menschen, dass du glaubst, dass du mit ihm alles teilen möchtest. Du möchtest mit ihm das Essen teilen. Jeong ist zum Beispiel sowas. Nehmen wir mal an, ich und die Silke sind in einem Kaffeehaus. Nein, ich hole die Silke von der Arbeit ab am Schwedenplatz. Ja. Ich weiß, dass du gerne, nehmen wir mal an, einen bestimmten Kaffee trinkst und dann nehme ich dir einfach einen Kaffee mit und sage, bitte trink das. Ohne Domuszucker hast du also, ich weiß, du hast heute so viel Arbeit gehabt, ja, und ich möchte einfach diesen Kaffee und ein bisschen Kekse mitnehmen, ja. Und es stimmt, bei den Koreanern ist das stärker vertreten, aber dieses, wenn ich jemanden wirklich mag, und da muss ich eh selber ein bisschen aufpassen, ich könnte dieser Person alles geben, ja, wirklich so, ich würde für die Person das Essen kaufen, schauen, dass es ihr gut geht, das ist sehr koreanisch bei mir, und wenn ich aber wütend werde und eine Distanz brauche, dann bin ich zu 100% gefühlt Österreicherin.
Wirklich?
Ja. Ja, wo ich dann sage, nein, das finde ich nicht in Ordnung. Ja. Das habe ich letztes Mal gemerkt. Ich war nach 5 Jahren in der Kirche von meinem Papa und da gibt es ein paar erwachsene Damen, mit denen bin ich aufgewachsen. Die sind wie Tanten für mich. Und die Tante Maria, die hat so viel abgenommen, das ist eine Koreanerin, die hat gesagt, oh, was hat die, ke mani bajis hasse, ke momun kenchane singo. Ich habe sie nur gefragt, ob sie okay ist. Und sie hat gesagt, oh, ich habe jetzt endlich abgenommen, weil ich mein ganzes Leben lang so dick und das hat ja nicht gut ausgeschaut. Und ich habe dann angefangen, Deutsch zu reden, gesagt, nein, das ist sehr koreanisch. Es ist wichtig, dass sie gesund sind und niemand hat das Recht, ihnen zu sagen, dass das nicht in Ordnung ist, wenn sie mehr Kilos haben. Und ihr Gesicht war so ein, ja, du hast recht. Aber da habe ich von Koreanisch auf Deutsch geswitcht. Und ich habe gesagt, sie soll bitte aufhören, so zu denken. Ja, was soll das? Also
finde ich super, Entschuldigung, finde ich super spannend.
Ja, schon.
Wahnsinn.
Glaubst du nicht, dass ich schizophren
bin? Nein, gar nicht. Nein, ja. Gar nicht. Aber ich finde es gerade so, ich habe so das Gefühl, bei dieses eher dieses, dieses Selbstbewusstsein und dafür einstehen ist deine österreichische Seite.
Mm, ja, das stimmt.
Ja, jetzt, dieses, wo du sagst. Dieses Ich bin ich und ich tue das, was mir gut tut. Ich gehe in die Verteidigung für wen anderen. Hm. Das ist dann deine österreichische Seite, habe ich das Gefühl.
Ja. Es fühlt sich wirklich so an.
Dass du dir
so
das wirklich für dich geholt hast. Ja,
ja, das fühlt sich wirklich für mich so an. Das habe ich wirklich in Österreich gelernt. Ich bin so froh darüber. Ja, ja.
Wahnsinn.
Ja, voll. Also es ist wirklich schön, wenn man mehrere Kulturen in sich hat. Ja, ja. Und was die Sprache anbelangt, Entschuldigung, dass ich jetzt einfach so drauf los wurde, was mir urwichtig ist, wir leben in einer Zeit, wo viele mehrere Sprachen sprechen, ja. Und ich bin selber auf Social Media, aber wenn jemand sagt, ich spreche Englisch, Spanisch, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, klingt das so auf den ersten Moment super, aber wisst ihr, habt ihr gewusst, die Menschen können die Fremdsprachen auch nur in dem Niveau sprechen, wie sie ihre eigene Muttersprache mächtig sind, ja. Und ich habe das, ich weiß nicht, aber ich habe das mal erlebt, da hat jemand gesagt, sie oder er spricht drei Sprachen, ich habe alle davon gekonnt. Ich habe mir gedacht, Alter, alle drei Sprachen, Entschuldigung, sind genau in dem niedrigen Niveau wie deine Muttersprache. Und ich habe mir gedacht, lehr mal Deutsch ordentlich und dann red mal weiter, ja. Das heißt, ich weiß nicht, warum ich das gerade erwähne, aber du musst in die Tiefe gehen in deiner Muttersprache. Ja, ich habe das mit Deutsch und Koreanisch, glaube ich, gleichzeitig gemacht, weil mit Koreanisch habe ich das gemacht, indem ich Koreanologie studiert habe und viele Leute haben mich belächelt. Aber meine innere Stimme hat gesagt, Sarah, du wirst unschlagbar werden, wenn du Deutsch und Koreanisch fachlich so perfekt sprechen kannst. Ja?
Ich glaube aber auch, weil du beides lebst, weil du beide Seiten lebst.
Mm.
Ich könnte mir, ich mein, natürlich ist das jetzt einfach so ein Gedanke von mir, aber ich glaube, wenn du als Ausländer, wurscht jetzt mal, welcher Landsmann du bist, versuchst Deutsch zu lernen, aber nicht versuchst, die Kultur ein bisschen mitzuleben, glaube ich, wirst du die Sprache auch nie so verstehen und können. Wenn ich jetzt sage, ich möchte das Koreanische können, darum versuche ich mich ja auch in diese Kultur reinzuleben und zu wissen, was ist der Hintergrund, dass jetzt das so ausgesprochen wird oder was hat der Sinn dieses Wortes, dass ich das auch verstehen kann. Ich meine, wie gesagt, ich werde es nie so gut können, aber ich glaube schon, dass es was damit macht, dass ich weiß, welchen Ausdruck würde ich verwenden oder wie kann ich es betonen oder in welcher Situation würde ich das und das sagen, um das auch zu leben, wie die Sprache gelebt wird. Und ich glaube, deswegen hast du das jetzt angesprochen, weil ich finde, du lebst die österreichische Kultur und du lebst die koreanische Kultur und du kannst beide Sprachen eigentlich wie deine Muttersprache.
Ja, das ist richtig, ja. Ja, das ist es auch. Vielleicht war das jetzt ein bisschen eine Kritik, die in mir immanent drinnen steckt, dass so viel, weil ich eben aus der Sprache komme, ja, so viele Leute sagen, ich kann die Sprache und die Sprache und ich höre mir das an und denke mir, das hast du aber gut vom Buch gelernt. Super, lesen kann ich.
Ja, und deswegen ist es das, glaube ich, sie leben es, glaube ich, nicht.
Ja, ja, ja. Ich glaube, es fühlt sich für mich nicht so an, als hätte das wirklich eine Tiefe. Ja.
Es heißt nicht, dass ich jetzt die koreanische Kultur komplett vereinnahmen will und so, wie es man eben sagt, nur nach dieser Kultur leben will. Ja, will ich nicht, kann ich auch nicht. Und ich denke mir, es gibt so viele Dinge, die ich nicht einmal ansatzweise annehmen möchte aus dieser Kultur. Ja?
Ja.
Aber dadurch, dass ich mich dann mehr damit beschäftige, ist es dann, glaube ich, trotzdem eine Sprache, wenn ich mich wieder mehr damit beschäftige, die dann auch so ein bisschen in mein Herz hineinwächst und du die dann auch mit einer anderen Leidenschaft dann sprichst, glaube ich auch.
Ja, ist es. Und das meine ich eben mit Tiefe. Ja. Also ich habe echt dieses, es ist mir egal, mit wem ich spreche, ich muss das spüren in meinem Herzen, dass der Mensch eine Tiefe hat. Ja.
Und wenn ich den Satz zum 50. Mal falsch rede, glaube ich trotzdem, dass dann derjenige, der das sagt, die will das aber mit ganz viel Überzeugung sagen und die spricht den Satz jetzt zwar dann falsch, aber mit viel Herz.
Ja, und das ist mir so viel mehr wert, als dass jemand aufzählt, wie viele Sprachen er kann. Ja, das ist es wirklich.
Gibt es irgendwas, wo du sagst, das hat dich ganz stark geprägt, vice versa, Korea, Österreich, was vielleicht irgendein Mensch, ich meine, wie gesagt, du hast eh schon gesagt, in Korea haben sie gesagt, du bist so schön, aber gibt es irgendwas, was dann auch dich geprägt hat, was ein Österreicher vielleicht mal zu dir gesagt hat? Oder klopfst du das so weg und sagst, mal wurscht?
Ja. Oh ja, ich habe einen älteren Mann im Gedächtnis. Ich habe mal in Hietzing für eine Dame bei der Hochzeit gedolmetscht. Und da hat man echt gesehen, dass die Gäste aus Hietzing kommen, also super wohlhabend. Mhm. Und da war ein älterer Mann und der hat irgendwie nur mit mir geredet, aber ich habe ihn urlieb gefunden, weil der war 80 oder so, der hätte mein Opi sein können, ja. Und der hat niemanden gekannt, der war nur ein Freund von dem oder irgendwie ein Onkel von dem Ehemann. Der war auch schon 60 damals. Und wir haben dann beim Akakiko gegessen und er hat mich so angeschaut. Und er hat mir gesagt, Frau Nahr, es ist so schön, Sie kennengelernt zu haben in meinem Leben, ja. Ich sag's dir, mit 40 wird man scheinend emotionaler. Ja, ja. Aber ich kann mich echt an ihn erinnern. Er war so ein nobler, schöner Mann. Er war so um die 80, ja. Der hat so eine schöne österreichische Tracht gehabt und ich habe den als Mann jetzt nicht sexuell, sondern urschön gefunden. Das war so ein schöner, feiner Mann. Und er hat mir in die Augen geschaut und gesagt, Frau Nahr, es ist so schön, Sie kennengelernt zu haben, weil... Und ich habe das so schön gefunden, er hat gesagt, es tut mir leid, vielleicht ist das klischeehaft, aber Sie sind für mich eine Koreanerin, die total vornehm ist, Sie sind gebildet und Sie sind so eine wunderschöne Frau. Und er hat dann zu mir gesagt, es war so schön, Sie kennenzulernen. Ja?
Das ist schon sehr schön, ja.
Und ich weiß nicht warum, aber der ältere Herr ist mir echt in Erinnerung geblieben. Mhm. Ja. Und das hat mir damals auch so viel gegeben, weil, ja, ich glaube, dieses Selbstbewusstsein habe ich erst die letzten Jahre entwickelt. Mhm. Ja, also... muss ich echt sagen, und das war schön.
Ich muss jetzt gerade so danken, weil ich jetzt so ein bisschen an die Sachen denke, was du jetzt erzählt hast, bin ich eigentlich sehr dankbar, dass du sehr wenig Vorurteilen begegnest jetzt eigentlich.
Mm, ja.
Weil wir wissen, wie manche Menschen anderen Menschen das Leben schwer machen können,
ja.
Mit Aussagen, mit Taten.
Ja.
Bin ich eigentlich sehr dankbar, dass es dir nicht so geht, muss ich schon sagen.
Oh, danke schön, dass du das so sagst, ja. Ja, ich fühle mich da ich habe das echt wirklich nicht. Ich habe das weder mit meinem Aussehen, mit meiner Herkunft, ich habe das weder mit meinem Geschlecht. Und man muss einfach echt zufrieden mit sich selber sein, ja. Und es gibt immer depperte Leute, die einen Blödsinn daherreden, aber man muss selber verstehen, das hat nichts mit dir zu tun. Wenn jemand sagt, du bist blöd, du bist hässlich, du stinkst, dann hat das was mit dem zu tun und seiner Geschichte, ja.
Und das sagt es für mich wieder, du gibst dich eben jetzt schon mit Menschen einfach, die dir gut tun, wo du weißt, das sind einfach Menschen, die eben respektvoll mit mir umgehen, deswegen kann ich auch respektvoll mit den anderen umgehen.
Ja,
das stimmt. Man lässt einfach keine Negativität in seinem Leben jetzt gerade zu.
Nein, das muss echt nicht sein. Ja. Und weißt du, was ich dir gerade erzählen muss? Hm? Meine Milchreis-Geschichte.
Ja, bitte.
Das kann ich immer noch nicht.
Bitte, ja, tu das.
Im Kindergarten gibt es sowas wie ein Hort.
Ja.
Und im Hort,
immer noch Horts.
Ja, gibt es immer noch, gell?
Ja.
Und im Hort gibt es immer eine süße Nachspeise. Und im Kindergarten habe ich in meinem ganzen Leben das erste Mal Milchreis serviert bekommen. Und ich habe fast geheult, weil ich mir gedacht habe, die haben mir meinen Reis verschandelt. Was ist das für eine schlatzige Konsistenz erst?
Und da bin ich jetzt wieder der Asiate und sein Reis.
Ja, aber wirklich, das war für mich ein Kind ein Schock. Wie kann man sowas essen? Ja. Das war so eine schlatzige Konsistenz. Ja. Und bitte süß, ein süßer Reis, das geht gar nicht bei
das
mir.
Das heißt, du hast doch noch nie Reisauflauf mit Äpfeln gegessen?
Nö. Ich glaube, ich habe es mal gekostet, aber das ist etwas, ich kann das nicht essen. Also immer lustig. Noch nicht. Reis lustig. Süß geht für mich gar nicht.
Ja.
Doc ist okay, aber das ist was anderes.
Ja. Ja, das sieht man wieder, dann, aber da sieht man dann die Koreanerin
voll.
In dir. Ja.
Wirklich, das ist echt, dieses der Asiate mit dem Reis, mit dem scherzt man bei uns.
Ja. Das ist wichtiger als was anderes, so wie es der Wiener mit dem Wein hat. Gell?
Aber das ist witzig, ich kann das immer noch nicht essen.
Ja.
Ich habe als Kind kein Topfen essen können, kein Vanillepudding, jetzt kann ich es.
Ja.
Aber Milchreis geht gar nicht.
Ja. Also Leute, nie Milchreis.
Na, für Asiaten kein Milchreis, da macht sich nicht beliebt.
Oh,
das ist witzig.
Sarah, ich danke dir total, dass du eigentlich so jetzt ein bisschen ganz, oder kein bisschen, dass du irrsinnig viel von dir erzählt hast. Ist ja auch nicht so klar, dass du sagst, du teilst das eigentlich mit so vielen Menschen. Ich danke dir sehr. Dankeschön.
Total gerne, Silke. Danke, dass du einfach diesen Raum ermöglicht hast, dass ich das auch erzählen darf. Ich bin ehrlich gesagt zwar auch neugierig über deine Kindheit, aber da reden wir entweder privat oder bei einer nächsten Gelegenheit.
Genau,
ja, weil ich will dich auch
dazu passt.
Ich will dich auch ein bisschen besser kennenlernen. Ja, ich darf auch.
Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen gefallen, so ein bisschen den Zwiespalt zu haben, zu welcher Welt gehöre ich eigentlich. Und wenn es vielleicht von euch auch ein paar Leute gibt, die vielleicht aus zwei Kulturen kommen, wisst ihr wahrscheinlich genau, was die Sarah da alles erzählt hat. Und wie gesagt, nochmal danke, dass du uns teilhaben hast lassen. Und die Zeit rennt schon wieder. Und das heißt, wir werden uns bald in 2 Wochen wieder hören.
Ja, das stimmt. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Lasst es euch gut gehen. Und ganz wichtig ist wirklich, ihr seid wirklich so, wie ihr seid, perfekt. Wenn jemand zu euch, Entschuldigung, irgendein Schaß daherredet, das hat nur mit der Person und mit Richtig. Seiner Geschichte zu tun. Nichts mit euch. Ich hoffe,
das gute
ihr könnt
Schlusswort.
Das verinnerlichen. Ja. Danke, Silke, gell,
Gerne.
Für deine Fragen.
Dann hören wir uns in 2 Wochen.
Genau, bis nächstes Mal. Ciao, Annyeong. Tschüss.